zwischen Hamburg und Haiti.
Der Ladoga-See, ein russischer Sommertraum. Eine Sendung von Rita Knobel-Ulrich.
Er ist Rückzugsort reicher Russen, kleiner Datschenbesitzer und Schauplatz sommerlicher Vergnügungen. Der Ladoga-See, größter See Europas, fast 40 Mal so groß wie der Bodensee, liegt im Norden Russlands an der finnisch-russischen Grenze. Er ernährt Fischer und die Bewohner von St. Petersburg und ist für Russland von historischer Bedeutung. Erst die Eroberung der Festung Schlüsselburg am Eingang des Ladoga-Sees erlaubte es Peter dem Großen, das Fenster zum Westen aufzustoßen und St. Petersburg zu gründen. Freitagnachmittag in St. Petersburg. Der finnische Bahnhof, der Finski Vaksal, ist einer von 5 Bahnhöfen der Stadt. Von hier aus fährt die Vorortbahn, die Elektrichka, an den Ladoga-See. Die Petersburger schieben sich mit ihren Einkaufsnetzen und Aktentaschen durch das Gedränge auf dem Bahnhofsvorplatz und spurten hastig auf den Bahnsteig in die überfüllte Bahn. Zu ihnen gehört auch Alexander Matwejew. Der Professor für Elektrotechnik fährt jedes Wochenende hinaus an den Ladoga-See. Der Zug rumpelt eine gute Stunde durch den Nachmittag. Die südlichste Spitze des Sees liegt etwa 40 Kilometer nördlich von St. Petersburg. Und von dort erstreckt sich der Ladoga 220 Kilometer bis in den Norden und 120 Kilometer von West nach Ost. Alexander Matwejew hat einen Fensterplatz ergattert. Die grünen Schatten der Birkenwälder huschen vorbei. Dazwischen blitzt das sommerliche Blau des Sees.
Ladoga. Einen vergleichbaren See gibt es nicht. Der Ladoga ist der größte See Europas. An einigen Stellen ist er 200 Meter tief. Und man darf nicht vergessen, ganz Petersburg trinkt das Wasser aus dem Ladoga-See. Er ist unser Leben. Wir lieben ihn. Gehen im Sommer immer an den Strand und baden.
Alexander Matwejew wird schon sehnsüchtig erwartet. Enkelin Mascha horcht hinter der Hecke, ob sich die Schritte ihres Djeduschka, ihres Großvaters, nähern. Seine Frau Galina und Tochter Natascha haben in der Sommerküche einen großen Topf Borscht gekocht. Die Frauen sind schon in den ersten warmen Tagen aufs Land gefahren und bleiben bis September. Die Datscha ist ein in blassem Blau gestrichenes, einfaches Holzhaus mit bunten Blumen vor den Fenstern, Plumpsklo und Brunnen im Garten. Schon zu Sowjetzeiten, als Alexander Matwejew Kind war, verbrachte er den Sommer mit der Babuschka, der Großmutter, und den Eltern am Ladoga-See. Er hat hier schwimmen gelernt und jetzt bringt er es der 6-jährigen Mascha bei. Massentourismus gibt es nicht am Ladoga. Jeder findet eine ruhige Bucht, einen stillen Winkel. Seine Frau Galina hackt dabei Knoblauch und Kohl. Das Leben spielt sich zwischen Juni und August fast nur draußen ab. Rote Beete und Salat, Dill und Tomaten kommen aus dem Garten. Der hat sie schon früher unabhängig gemacht von den Unbilden der Versorgung und jetzt von den hohen Preisen. Zum Borscht gibt es einen Klack saurer Sahne und nach dem Essen Tee. Das Teewasser holt Alexander Matwejew aus dem Brunnen. Kommunismus, das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes, hat Lenin einst verkündet. Von Wasserleitungen hat er nichts gesagt und so kommt das Wasser für die Datscha noch heute aus dem Brunnen.
»80 Kilometer weiter nördlich holt Valentin Pavlovich mit Hilfe seiner Freunde Netze ein. Der Ladoga bedeutet auch für ihn Leben. Valentin war früher Vorsitzender der Fischereikolchose Morgenröte. Seit es sich ausgerötet hat, fischen er und seine Kumpel auf eigene Rechnung. Vor ein paar Tagen haben sie ihre Netze ausgelegt. Das Schiffchen tanzt wie ein Sektkorken auf dem Ladoga. Das Einholen der Netze ist Knochenarbeit. Die Boote sind aus der Konkursmasse der Kolchose. Eine Kühlung gibt es nicht. Deshalb müssen sie schnell ins Dorf zurück, damit der Fisch nicht in der Sommerhitze verdirbt. Valentin zeigt auf den Fang.
Eta Sudak, Eta Lisch, Eta Yes.
Zander, Brassen und Rotaugen. So richtig zufrieden ist Valentin Pavlovich nicht. Früher waren die Netze voller.
Es gibt ja keine richtige Führung mehr in unserem Land. Früher gab es einen Fischinspektor, der aufgepasst hat. Der hatte alles auf dem See seine Ordnung. Heute kommen Amateure und die holen hier ohne Lizenz Fische in allen Größen raus. Und uns fehlen die dann in den Netzen.
Jetzt rumpelt Wladimir Ratschnikow, der Händler, heran. Der Fischer hat ihn schon vom Boot aus angerufen. Er schiebt einen Kastenwagen direkt ans Ufer, holt eine altmodische Waage heraus und zückt seinen Notizblock. Jedes Kilo wird notiert. Zum Schluss wird für jede Fischsorte einzeln abgerechnet.
Die Preise sind unterschiedlich. Brassen zum Beispiel bringen 30 Rubel das Kilo.
Umgerechnet sind das nur 40 Cent für ein Kilo frischen Fisch. Valentin Pavlovich zählt das Geld mit seinen abgearbeiteten Händen nach. Er als Chef der Brigade zahlt jedem seinen Anteil aus und legt ein bisschen was zurück. Sie leben bescheiden. Früher, als Kolchosniki, bekamen sie die Boote und den Treibstoff von der Kolchose. Zerrissene Netze wurden zur Reparatur einfach abgegeben. Jetzt müssen sie sich selbst um alles kümmern. In seiner windschiefen Hütte am Ufer hat Valentin Pavlovich inzwischen den Topf aufgesetzt. Ein paar Fische, die übrig waren, schmurgeln jetzt vor sich hin. Seine Hunde liegen unter der Ofenbank und fressen mit Wohlbehagen die Reste. Valentins Kumpel Nikolai hat Schwarzbrot aufgeschnitten und Chai, schwarzen starken Tee, aufgebrüht. Jetzt haben sie Zeit, ein bisschen zu tratschen und zu philosophieren. Über das Leben, die Liebe und den See.
Ich liebe den See, weil er mich ernährt.
Und sein Kumpel Nikolai ergänzt:
Der See ist quasi unsere Fabrik, unsere Werkbank. Ich bin hier am See geboren. Als Soldat war ich weg in der DDR, in Wünsdorf und Cottbus. Das war eine schöne Zeit. Ich war ja jung, konnte mir alles ansehen. Kontakte zu den Menschen in der DDR hatten wir aber leider nicht. Nur zur Volksarmee bei Übungen auf dem Schießplatz. Aber zu normalen Menschen? Nein. Das war eine geschlossene Welt für sich.
Valentin Pavlovich weiß noch, wie es früher am See war.
Ging das Boot kaputt? Brauchtest du neue Netze oder Benzin? Dann hast du dich einfach bei der Brigade gemeldet. Heute gibt's das alles nicht mehr. Dafür stehen überall Datschen, die keiner braucht. In diesen schicken Villen wohnt doch kein Mensch. Das sind Potjomkinsche Dörfer. Die Leute kommen mal am Wochenende oder vielleicht für eine Woche im Jahr.
Auch diese jungen Leute, die sich jetzt am Ufer 100 Kilometer weiter versammeln, kommen nur einmal im Jahr. Aber sie fahren nicht in eine schicke Villa. Sie sind auf der Suche nach ihrer unsterblichen russischen Seele und gehen an Bord des heiligen Nikolai, auf das Frachtboot des Klosters Valam. Die Klosteranlage liegt mitten im See. Und die jungen Leute, die auf das Boot krabbeln, träumen von Ruhe und innerer Einkehr. Zwischen Mehlsäcken, Kisten und Bauholz suchen sich alle einen Platz. Die 25-jährige Xenia Artamonova fährt jeden Sommer zusammen mit ihrer Freundin auf Pilgerreise ins Kloster.
Im Leben jedes Menschen kommt der Moment, wo du etwas machen willst, außer nur für materielle Dinge zu arbeiten. Wo man sich dessen bewusst wird, dass man eine Seele hat, um die man sich sorgen und die man retten muss. In der Stadt fehlt für so etwas die Zeit. Man hetzt sich ab, muss sich ständig um alles Mögliche Gedanken machen, um Familie, Freunde. Aber im Kloster beginnt man, an die Seele zu denken.
Du Doch vor dem Denken an die Seele haben die Götter die Seekrankheit gesetzt. Erstmal wird den meisten Pilgern richtig schlecht. Das Schiff, der heilige Nikolai, stampft und rollt. Doch der junge Mann im Steuerhaus steht unerschütterlich am Ruder. 4 Stunden dauert die Überfahrt.
Wenn die Wellen 3-4 Meter hoch sind, fahren wir nicht mehr. Dann ist es zu gefährlich. Früher fuhr ich zur See, da war ich auch mal in Rostock. Das ist ja eine schöne europäische Stadt. Aber hier sind wir nicht in Europa, hier ist Russland.
Alle Pilger stehen jetzt an der Reling. Denn schon sieht man die goldenen Kuppeln der Klosterkirchen, die in der Sonne hell aufblitzen. Valam gilt als Russlands spirituelles Zentrum. Es untersteht direkt dem Patriarchen von Moskau. Der Legende nach gründete Apostel Andreas das Kloster im 1. Jahrhundert. Historische Quellen geben das Jahr 1329 für den Bau des Klosters an. Pilger wie Xenia und ihre Freundin Natascha werden in einem Nebengebäude der weitläufigen Klosteranlage untergebracht. Schlicht und karg sind Unterkunft und Verpflegung. Eine Liege im Gemeinschaftsraum, 2 warme Mahlzeiten gegen Mitarbeit im Klostergarten und auf dem Feld. Nur unterbrochen von Gottesdiensten und Gebet. Mönche leben auf der Klosterinsel. Einige betreuen die Pilger und feiern mit ihnen Gottesdienst. Stets im Stehen. Bänke gibt es in russisch-orthodoxen Kirchen nicht. Dafür Ikonen an jeder Wand. Gläubige entzünden davor Kerzen, bekreuzigen sich, beten. Auch Xenia hat ihre Lieblingsikonen, die sie verehrt und küsst. Das Kloster wurde nach der Oktoberrevolution vor der Kirchenverfolgung bewahrt. Damals gehörte Valam noch zu Finnland. Erst als die Rote Armee im Winterkrieg 1940 die Insel eingenommen hatte, wurden aus den jahrhundertealten Bauwerken Pferdeställe und Warenlager. Seit 1989 gehört das Kloster wieder der Kirche. Es wurde restauriert. Die Pilger versammeln sich nach dem Gottesdienst auf dem Kirchenvorplatz. Vater Arseni, ein hochgewachsener, strengblickender Mönch im schwarzen Habit mit einem schweren Kreuz um den Hals, teilt sie zur Arbeit ein.
Es hilft uns sehr, dass sie uns unterstützen. Klar wäre es schwer ohne ihre Hilfe, aber nun ist genug geredet. An die Arbeit.
Das Väterchen hat Xenia zum Unkrautjäten in den Rosengarten geschickt.
Hier arbeitet man zur Ehre Gottes. Es geht nicht um Verdienst oder Gewinn, sondern nur um die Rettung deiner Seele. Valam ist der Ort, wo man die Gegenwart Gottes und die Schönheit der Schöpfung sieht und spürt.
Die anderen Pilger gehen auf die Felder. Nicht jeder Sack Weizen oder Hirse kann mit dem Boot herangeschafft werden. Im Winter, wenn es stürmt und die Ufer zufrieren, sind die Mönche oft wochenlang abgeschnitten von der Versorgung. Natascha rupft und hackt, still und konzentriert.
Für mich ist das hier Erholung. Wenn man körperlich arbeitet, kann der Kopf zur Ruhe kommen.
Nicht nur das Kloster Valam, sondern der gesamte nördliche Teil des Ladogasees gehörte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zu Finnland. Erst nach heftigen Kämpfen wurde das gesamte Gebiet zur Karelo-Finnischen Sowjetrepublik. Eine 500.000 Menschen flüchtete über die Grenze nach Finnland. Die Großeltern der Familie Lessonen aber blieben. Vadim Lessonen lebt mit seinen Söhnen im Sommer auf der Insel Pellotsaari, mitten im Ladogasee. Der blonde, hochgewachsene Mann mit den strahlend blauen Augen ist Karelier. Wie die Samen gehören sie zu den Urvölkern Nordeuropas. Heute dürfen sie sich wieder zu ihren Wurzeln bekennen.
Ja, ich bin ein richtiger Karelier, aber ich spreche nur ein bisschen Karelisch. Dagegen sprachen meine Großmutter und auch mein Vater kein Wort Russisch. Es war für sie sehr schwer, die Sprache zu lernen. In den 50er Jahren wurden dann die Kinder aller Minderheiten in Internate gebracht. Und dort musste mein Vater dann Russisch lernen. Dabei ist Karelisch eine sehr schöne Sprache. Ein Teil unserer Kultur.
Vadim Lessonen hat die Insel von der Gebietsverwaltung gepachtet und sich auf karelische Traditionen besonnen. Zusammen mit seinen Söhnen pflückt er, umschwirrt von Myriaden von Mücken, Kräuter im dichten Wald. Danach wird jedes einzelne Blättchen gewendet, getrocknet und zu Tee verarbeitet. Nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 hat sich ein reger Grenzverkehr entwickelt. Viele Finnen besuchen die Heimat ihrer Vorfahren, kommen auch auf die Insel Pellotsaari und kaufen als Urlaubserinnerung Tee bei Familie Lessonen. Wenn die Besucher dann mit ihren Einkäufen wieder davonschippern, genießt Vadim die Ruhe auf seinem Anleger, trinkt genussvoll seinen Kräutertee und gibt sich der Muße hin.
Andrei Sarokin hält das Steuerrad seines kleinen Schiffs vergnügt in der Hand. Er bringt Touristen von der Insel Pellotsaari zurück aufs Festland und Tagesgäste ins Kloster Valam.
Natürlich muss ich Geld verdienen, aber ich freue mich auch, dass ich hier draußen auf dem See sein kann. Wenn Touristen die Insel erkunden, kann ich angeln und baden. Das Wichtigste ist aber, dass kein Sturm aufkommt. Dann ist der Ladoga sehr ungemütlich und kann sogar richtig gefährlich werden.
Vielleicht hätte er das lieber nicht sagen sollen. In der Nacht ist heftiger Wind aufgekommen. Der kleine Strand ist fast menschenleer. Aus dem hellen Blau ist Schlamm grau geworden. Aus einem zarten Lüftchen ein Sturm. Andrei hat sich in den Hafen einer kleinen Bucht gerettet und wartet ab. Sein Sohn Aljek ist Matrose, Steuermann und Hundesitter, der sich um Schiffsdackel Anton kümmert. Heute hat der Dackel mal Zeit, entspannt auf dem Bootssteg herumzuschnüffeln. Aljek ist nicht nur Hundesitter, sondern auch der Koch an Bord. Es gibt Kascha, Buchweizengrütze und starken Kaffee. Die beiden haben schon so manchen Sturm miteinander durchgestanden.
Die höchsten Wellen, die ich mal auf dem Ladoga erlebt habe, waren 6 Meter hoch. Das war schlimm. Die Wellen auf dem See sind kürzer und schwerer abzureiten als auf dem Meer.
Von Loch Ness und dem Seeungeheuer haben Aljek und Andrei natürlich auch schon gehört. Ob es im Ladoga auch so ein Ungeheuer gibt? Es hätte keine Chance. Davon ist Andrei überzeugt.
Hier im See gibt es einen kleinen, schrecklichen Fisch, den Krepuschka. So eine Art Piranha, sehr gefräßig. Wenn es also hier ein Ungeheuer gäbe, wie in Loch Ness, dann würde ihm Krepuschka in einer halben Stunde den Garaus machen.
Am Nachmittag legt sich der Wind und es kommen doch noch Fahrgäste. Konstantin Chablow und 15 Jungs. Konstantin veranstaltet Sommerlager im Freien, egal wie kalt es ist. Der patriotische Marsch gehört zu Konstantins Erziehungskonzept. Aus pausbäckigen, wohlgenährten 14-Jährigen will er Männer machen.
Ich soll hier ein bisschen Gewicht verlieren und mich abhärten, aber es macht auch Spaß und man findet Freunde. Meine Eltern wollen, dass ich sportlich werde und meine Zeit sinnvoll verbringe. Eltern wollen ja, dass ihr Kind kräftig wird und eigentlich will ich das auch.
Andrei ist zu einer kleinen Insel getuckert. 500 Inseln gibt es im Ladogasee. Die meisten davon namenlos und unbewohnt. Die Kinder sollen jetzt einen Marsch quer über die Insel zum Sommerlager machen. Alles mit militärischer Disziplin.
Unsere Kinder sind heute dick und infantil. Statt im Freien zu spielen, hocken sie den ganzen Tag vor dem Computer. Und dann essen sie so Zeugs wie Chips und Hamburger und werden fett und dumm.
Nicht zufällig ist Konstantins Unternehmen nach dem Helden Alexander Perisvet benannt. Der schlug in der Schlacht gegen die Mongolen 1380 die Goldene Horde vernichtend. Er soll den Kindern Vorbild sein. Hart, patriotisch und fromm. Konstantin scheucht die jungen Leute ins eiskalte Wasser. Knallrot kommen sie wieder raus, bippern vor sich hin, versuchen, sich im Zelt warm zu rubbeln. Konstantin Tschablow nickt zufrieden. Er ist von seinem Erziehungskonzept überzeugt.
Früher hatten wir gute Lager. Dann ist die Sowjetunion leider zusammengebrochen. Und diese wunderbaren Lager sind einfach verschwunden. Ich war selbst in so einem Pionierlager und wurde dort ein richtiger Mann.
Aber etwas hat sich an den Ufern des Ladoga doch noch aus Sowjettagen hinübergerettet. Ein paar verwitterte, nicht sehr komfortable Hütten liegen weit verstreut. Aber in jeder steht ein Piano. Und am Ufer gehen versonnen Männer entlang, blicken über den See, kritzeln Noten aufs Papier. Dann wehen ein paar Töne übers Wasser. Es sind Komponisten, Mitglieder des staatlichen Komponistenverbandes. Sie genießen das Privileg, auf Staatskosten Ferien am Ladogasee zu verbringen. Die Sowjetunion ist untergegangen, aber den Verband gibt es noch. Und auch das Dom Kampanistow, das Haus der Komponisten, das Erholungsheim am Ladogasee als Ort der Inspiration. Berühmtheiten haben hier früher den Sommer verbracht. Dmitri Schostakowitsch, Sergei Prokofjew und Aram Chatschaturjan. Vadim Bibergan war Schüler von Dmitri Schostakowitsch. Sein Lehrer fiel unter Stalin immer wieder in Ungnade, zitterte jede Nacht vor dem Dröhnen der Stiefel auf der Treppe, erwartete stündlich, dass der Geheimdienst ihn abholen würde. Jahrelang gedemütigt, komponierte er nur für die Schublade.
Ich habe am Leningrader Konservatorium bei Schostakowitsch studiert. Man hatte ihn unter Stalin beschuldigt, seine Musik sei volksfremd, lächerlich. Man verbot ihm sogar zu unterrichten. Aber die Menschen verehrten ihn und liebten seine Musik. Und er war ungeheuer vielseitig. Man würde doch nicht denken, dass dieses Lied von Schostakowitsch ist, oder?
Darum, dass die Natur Quelle der Inspiration nicht nur für Komponisten bleibt, kümmern sich Oleg Upurov und sein Kollege Ivan. Bei Svirica im östlichen Teil des Ladogasees beginnt ein Nationalpark. Oleg ist Inspektor. Er und sein Kollege sollen die Natur am Ladogasee schützen. Sie fahren regelmäßig Patrouille.
Wir sind auf der Suche nach Wilderern. Es gibt im Naturschutzgebiet seltene Vögel, Wild, sogar Bären. Und unsere Aufgabe ist es, Wilderer daran zu hindern, Netze und Fallen aufzustellen, alles abzuknallen und zu zerstören. Nur Wissenschaftler dürfen sich im Nationalpark aufhalten. Sie haben eine Sondergenehmigung, um diese wilde, unberührte Natur zu erforschen. Sie dürfen auch Fische entnehmen, aber eben nur zu Forschungszwecken.
Auf einmal entdecken die Ranger ein Boot, das nicht angemeldet ist. Forscher sind es jedenfalls nicht. Oleg und Ivan gehen rasch längsseits und werden ganz amtlich. Auf dem schwankenden Patrouillenboot geben sie die unnachsichtige Staatsmacht.
Sie wissen, dass Sie hier viel zu nahe am Naturschutzgebiet angeln?
Der Mann weiß offenbar, dass man besser nicht mit der Obrigkeit diskutiert und sich schon gar nicht mit ihr anlegt. Verlegen und ein bisschen ärgerlich packt er sein Angelzeug ein und tuckert davon. Auch die beiden Inspektoren brummen nach Hause. Upurovs Ehefrau hat schon die Banja, die Sauna angeheizt und Fleisch besorgt. Das gehört zum Sommertraum am Ladogasee. Schaschlik, Salat aus dem Garten und natürlich Tschutschutsch, ein bisschen Wodka. Was bedeutet Zahnputzbecherweise. Wodka gilt hier als eine Art Grundnahrungsmittel. Solchermaßen gestärkt sitzen sie dann unter behäbigen Schnaufen in der Sauna, schlagen sich kräftig mit frischen Birkenzweigen und stürzen sich anschließend mit Geschrei und Juchhe in den Ladoga.
Während die Inspektoren noch die halbe Nacht schwitzen, trinken und im See planschen, macht Bootsbesitzer André heute eine nächtliche Ausfahrt. Ein Freundeskreis aus St. Petersburg hat sich zu einer Vecherinka, einem lustigen Abend auf einer der vielen Inseln, verabredet. Akkordeon, Geige, sogar einen Kontrabass haben sie an Bord geschleppt. Es ist die Zeit der weißen Nächte. Dann geht die Sonne am Ladogasee nicht unter, bewegt sich am Rand des Horizonts und taucht alles in ein mildes, fahles, gelbes Licht. Michail Jurjewitsch spielt Akkordeon. Er schlägt sich sonst als Kalinka-Musiker in Restaurants durch. Hier kann er endlich spielen, was er möchte. Auf der Insel suchen alle dürres Holz zusammen, entfachen ein kleines Feuer und braten Fisch an dünnen Stöcken. Salat und Brot haben sie mitgebracht. Der Teetopf hängt über dem Feuer. Einen iPod brauchen sie nicht. Hier wird noch selbst gesungen. Michail Jurjewitsch hat früher jeden Sommer im Pionierlager musiziert.
Um 8 Uhr morgens Dauerlauf. Und um 10 Uhr haben wir die Nationalhymne gespielt. Wir haben immer viel gesungen. Mein Akkordeon war immer dabei. Es kommt aus Deutschland, aus Klingenthal in Sachsen. Klingt das nicht toll?
Erst am frühen Morgen bewegt sich die Karawane mit Kontrabass, Geige und Akkordeon zurück aufs Boot. Ein Sommertraum geht zu Ende.
Aber sie haben sich versprochen, nächstes Jahr wieder am Ladogasee.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal der Ladogasee, ein russischer Sommertraum. Eine Sendung von Rita Knobel-Ulrich. Es sprachen Carsten Krabbe, Volker Harnisch, Michael Hark, Thor W. Müller, Susanne Birkner, Lena Maria Reas, Oke Bandixen und die Autorin. Technik Sabine Suhr. Regie Alexander Gerhardt. Redaktion Wolfgang Heinemann.
Wissen, was die Welt bewegt.